der T-Online-Tagesanbruch zum Hören. Herzlich willkommen zum Tagesanbruch am 28. August 2026. Der Ernstfall ist da. Geschrieben von Florian Harms. Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser. Es gibt politische Reisen, die keine Diplomatie, sondern eine Warnung sind. Wenn der CIA-Direktor überraschend nach Moskau fliegt, tut er das nicht, weil im Kreml noch ein Formular zu irgendeinem Abkommen fehlt. Treffen die Berichte amerikanischer Medien zu, war John Ratcliffes Besuch in der russischen Hauptstadt am Dienstag eine jener Botschaften, die Staaten einander nur dann über Geheimdienstkanäle schicken, wenn öffentliche Stellungnahmen zu laut, zu langsam oder zu gefährlich geworden sind. Recherchen des Wall Street Journal zufolge hat Ratcliffe die russische Staatsspitze davor gewarnt, NATO-Staaten anzugreifen. Der Anlass sind amerikanische Geheimdienstanalysen, denen zufolge Putin versucht sein könnte, die Entschlossenheit des Bündnisses mit einem Angriff zu testen. Per Cyberattacke, massiver Sabotage oder womöglich einem begrenzten Angriff auf einen der baltischen Staaten. Das Wort begrenzt, klingt beruhigend, fast technisch, als gehe es nur um eine kleine Störung. In Wahrheit ist ein begrenzter Angriff die gefährlichste Form der Erpressung, groß genug, um die NATO zu demütigen, klein genug, um ihre Mitglieder in Streit zu stürzen. Ist ein Cyberangriff auf ein Stromnetz ein Bündnisfall? Ist eine Sabotageaktion Krieg? Ist ein kleiner Einmarsch in estnisches, lettisches oder litauisches Gebiet schon der Ernstfall? Oder nur ein weiterer Test, den man besser nicht eskalieren lässt? Genau diese Grauzone schafft ein Aggressor wie Putin. Er braucht keine Panzerkolonne Richtung Westen in Bewegung zu setzen. Es genügen schon Nadelstiche in die Nervenbahnen des Westens. Dass der Kreml solche perfiden Tests erwägen könnte, ist kein abwegiges Szenario mehr. US-Vertreter sehen dem Sender CBS zufolge die mögliche Logik darin, dass Putin nicht zwingend einen großen Krieg auslösen will, der ihn seine Macht oder gar das Leben kosten könnte. Vielmehr könnte er die Einheit der NATO und die Bereitschaft des wankelmütigen Präsidenten Donald Trump zur Verteidigung der Verbündeten auf die Probe stellen. Die historische Parallele ist nicht zu übersehen. Der letzte Moskau-Besuch eines CIA-Direktors vor Ratcliffe war jener von William Burns im November 2021. Damals warnte Washington den Kreml vor einem Angriff auf die Ukraine. 3 Monate später befahl Putin die Vollinvasion. Geschichte wiederholt sich nicht. Aber sie geschieht auch nicht zufällig. Wer 2026 über Russland spricht, darf nicht so tun, als sei 2022 ein Betriebsunfall gewesen. Der Angriff auf die Ukraine war kein Ausrutscher, sondern entsprach Putins zynischer Methode. Gewalt als Außenpolitik, Terror gegen Zivilisten als Verhandlungsstrategie, Erschöpfung des Gegners als Kriegsziel. Seither zertrümmern russische Raketen ukrainische Städte, Energieanlagen und Verkehrswege. Offenbar versucht Putin, das Land vor dem Winter sturmreif zu schießen. Zugleich trägt die Ukraine den Krieg zurück in die Tiefe Russlands mit Drohnenangriffen und Anschlägen auf Offiziere. Das Regime in Moskau ist gefährlich, weil es brutal ist. Es ist aber noch gefährlicher, weil es unter Druck steht. Aus der Sicht westlicher Regierungschefs könnte der Zeitpunkt dieser Eskalation kaum heikler sein. Nach Waffenlieferungen an die Ukraine und dem Kriegszug gegen den Iran sind die amerikanischen Munitionsbestände geschrumpft. Auch das könnte in Putins Kalkül einfließen. Der Diktator muss nicht glauben, dass der Westen wehrlos ist. Es genügt, wenn er glaubt, der Westen sei müde, zerstritten, abgelenkt und im entscheidenden Moment zu langsam. Die Abschreckung der NATO-Länder zerbröselt nicht erst, wenn ihre Armee zusammenbrechen. Sie löst sich schon auf, wenn der Gegner den Eindruck gewinnt, dass Demokratien im Ernstfall lieber debattieren als handeln. Deutschland entpuppt sich in dieser Lage als fahrlässig unvorbereitet. Zwar beschwört man hierzulande gern die Zeitenwende, umgesetzt wird die Aufrüstung jedoch in Zeitlupe. Statt die Wehrpflicht wieder einzusetzen, hat man einen freiwilligen Schönwetterdienst eingeführt. Die Zivilverteidigung bleibt Theorie, Bunker fehlen, Logistik fehlt, Routinen fehlen. Vor allem fehlt ein Konsens darüber, was der Kriegsfall in einem hochvernetzten, exportabhängigen, nervösen Land bedeuten würde. Ein Angriff auf NATO-Territorium würde kaum mit russischen Panzern am Brandenburger Tor beginnen. Er könnte mit lahmgelegten Stromleitungen, sabotierten Mobilfunknetzen, Sprengstoffanschlägen auf Flughäfen, abstürzenden Börsenkursen und einer in Schockstarre gelähmten Bevölkerung beginnen, die viel zu lange dem Trugschluss erlag, dass Sicherheit eine Dienstleistung der Amerikaner sei. Der Drohnenvorfall am Leipziger Flughafen, die Warnungen aus Sicherheitskreisen, Radcliffes Reise nach Moskau. Für sich genommen bleibt jedes Signal anekdotisch. Zusammen ergeben sie ein Muster. Politiker haben die Aufgabe, Muster zu erkennen, bevor diese sich in Katastrophen verwandeln. Wer erst handelt, wenn alle Zweifel ausgeräumt sind, hat in Sicherheitsfragen schon verloren. Deutschland leistet sich Debatten, die dem Ernst der Lage nicht angemessen sind. Während Putins Regime seine Propaganda via TikTok, Telegram, Instagram, YouTube und X in unsere offene Gesellschaft träufelt, behandeln wir Desinformation immer noch wie schlechtes Wetter. Ärgerlich, aber irgendwie hinzunehmen. Während in der Ukraine längst ein digitalisierter Krieg geführt wird, ringen die deutschen Rüstungsbeschaffer mit Genehmigungsverfahren, Zuständigkeiten und Aktenvermerken. Der Sicherheitsexperte Carlo Masala kritisiert aus gutem Grund, dass die Planungen des Verteidigungsministeriums willkürlich wirken. Auch von Koalitionspolitikern ertönen immer lautere Forderungen nach schnellerer, transparenterer, smarterer Aufrüstung. Mehr Drohnen statt Panzer lautet die Parole. Einem Spiegelbericht zufolge mischt sich Kanzler Friedrich Merz nun höchstpersönlich in die Arbeit seines Verteidigungsministers Boris Pistorius ein, um die stockenden Beschaffungsprozesse zu beschleunigen. Das kann man schon fast ein Misstrauensvotum nennen. Es braucht viel mehr. Die deutsche Bevölkerung wird lernen müssen, dass die Vorbereitung auf einen möglichen Kriegsfall nicht das Schüren von Panik, sondern das Gebot der Vernunft darstellt. Es ist vernünftig, Wasser, Medikamente, Batterien, Dokumente, Bargeld und Kommunikationspläne für den Ernstfall zu sammeln. Es ist vernünftig, Schulen, Kommunen, Kliniken, Firmen und Verkehrsbetriebe auf Störungen vorzubereiten. Es ist vernünftig, Zivilverteidigung nicht als Relikt des Kalten Krieges zu belächeln, sondern als Infrastruktur einer wehrhaften Demokratie zu begreifen, wie es die Schweden und Finnen vormachen. Und es ist vernünftig, Russlands Regime nicht mit naiven Friedenshoffnungen zu begegnen, sondern allein nach seinem Verhalten zu beurteilen. Deutschland befindet sich im Spätsommer 2026 in einer brenzligen Lage. Innenpolitisch aufgewühlt, von der Auseinandersetzung mit der AfD wirtschaftlich unter Druck, getroffen von der Klimakrise, strategisch verunsichert durch die Frage, wie belastbar das amerikanische Schutzversprechen noch ist. Nun kommt auch noch die Möglichkeit eines russischen Angriffs hinzu. Leider brechen Weltkrisen nicht dann aus, wenn man gut für sie gerüstet ist. Meistens erwischen sie Länder in Zeiten der Schwäche. Auch das macht sie so gefährlich. Deshalb sind die deutschen Staatsspitzen nun gefordert. Der Bundespräsident, die Bundestagspräsidentin und der Bundeskanzler sollten die Bevölkerung darauf vorbereiten, dass die kommenden Monate riskant werden könnten. Nicht panisch oder pathetisch, sondern in nüchterner, klarer Sprache. Sie sollten erklären, was bereits getan wird, um das Land gegen weitere russische Aggressionen zu wappnen, was es noch braucht und warum jede Bürgerin und jeder Bürger dabei gefordert ist. Sie sollten Vertrauen schaffen, indem sie Zumutungen aussprechen. Denn eine Demokratie, die ihren Bürgern die Wahrheit nicht zutraut, macht sie nicht ruhiger. Sie macht sie wehrlos. Ein großer Krieg in Europa erscheint nicht unausweichlich. Aber der Frieden auf dem Kontinent ist nach 88 Jahren wieder etwas geworden, das jeden Tag verteidigt, organisiert und von Millionen Händen und Köpfen gesichert werden muss. Das ist nichts, was man an einem lauschigen Spätsommertag gern hört. Aber die Weltlage richtet sich eben nicht nach dem Wetter. Und schon gar nicht nimmt sie Rücksicht auf den deutschen Hang zur Realitätsflucht. Das war ein Auszug aus dem T-Online-Tagesanbruch, automatisch produziert. Wenn Sie den gesamten Tagesanbruch-Newsletter lesen oder als E-Mail abonnieren möchten, finden Sie alle Ausgaben und die kostenlose Anmeldung unter t-online.de/tagesanbruch.